Hallo und herzlich willkommen zur 272. Folge der Brüllaffen Couch. Zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks, ein affiges 2017. Mein Name ist Spritti und an meiner Seite ist natürlich immer noch Apfelkern. Hallo Apfelkern.
Hallo Ütschirps, denn in Jahresrückblicksfolgen bist du immer noch Ütschirps.
Ja, während für euch ein paar Tage vergangen sind seit der letzten Folge, sind es für uns nur Minuten und wir lösen jetzt den Cliffhanger auf und ihr erfahrt, was noch alles so Wichtiges passiert ist. In unserem 2017
viel Spaß.
Reden wir erst über Bücher.
Viel schöneres Thema als Politik. Und zwar habe ich gelesen, yay, nicht nur Lernunterlagen fürs Staatsexamen, sondern Bücher. Spritti hat ja schon in der Vorschau erzählt, ja, ich habe dieses Jahr nur 50 Bücher gelesen, ich habe mir das Doppelte vorgenommen und ich dachte, was habe ich dir gesagt, 12? So im Dreh. Ja. Ich habe sogar 12 geschafft und man muss denken, ich habe irgendwie von Mai bis Oktober gar nichts gelesen, außer meine Lernunterlagen. Und wenn ich nicht die gelesen habe, dann war ich einfach nur fertig. Und da ging nicht mehr als Sport und Wolle. Tja, aber ich habe Favoriten. Und zwar habe ich gelesen, letzten Winter, die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra. Es geht um das alte Medium Bücher versus Google, Digitalisierung, die Allmacht und Omnipräsenz des Internets. Und es war einfach wundervoll geschrieben, super spannend und man hat irgendwie das Gefühl, es ist so eine sehr angenehme Mischung zwischen dieser charmanten Atmosphäre eines Buchladens, dem staubigen Duft von Bibliotheksbüchern und der Rasanz und Entwicklungsfreudigkeit von Google und Co. Es hat Spaß gemacht. Ja. Und dann habe ich gerade gelesen, Blackout von Mark Ellsberg, habe ich ja auch drüber gesprochen, wo es um einen Stromausfall in Europa geht. Naja, und das hat mich einfach so zum Nachdenken gebracht. Ich habe auch eine Taschenlampe besucht. Ich habe mir auch schon überlegt, okay, was mache ich? Tatsächlich habe ich jemanden getroffen, der es auch gelesen hat. Und der hat erzählt, seitdem hat er sich jetzt Solarstrom gemacht und Geld im Garten vergraben, so Bargeld in größeren Mengen, falls man mal nichts abheben kann. Ich dachte, wow, der ist krass. Aber der hat ja auch ein Haus. Übrigens, einen Brunnen gebohrt hatte er schon seit Jahren. Also Wasser wäre kein Problem. Trotzdem hat er sich irgendwie noch 15 Liter Kanister in die Garage gestapelt. Tja, ich bin harmlos. Aber lest es selber und ihr werdet verstehen, wie man zu dieser Art von Panik kommt. Es ist nämlich verdammt mitreißend und authentisch geschrieben. Kann ich nur empfehlen. Gerade ausgelesen habe ich The Circle von Dave Eggers. Oh, hoffentlich war der Name jetzt korrekt. Ja, fängt spannend an, vielversprechend, endet so ein bisschen mau. Weiß nicht. War unterhaltsam, aber war jetzt nicht der Knüller. Deshalb Erwähnung am Rande, aber nicht Jahresfavorit. Spritti, was hast du dir denn für Lektüre reingezogen?
Ja, du hast ja schon angesprochen, ich habe mal geguckt in Vorbereitung der Sendung. Laut Goodreads habe ich 50 Bücher dieses Jahr gelesen, wobei Bücher in Anführungszeichen. Also ich erwähne das eigentlich nur, weil ich in den Vorjahren Probleme hatte, irgendwie 2 für unsere Bestliste zusammen zu bekommen, geschweige denn 3. Deswegen bin ich einfach positiv begeistert, dass ich es auf 50 geschafft habe, was schon sehr, sehr, sehr viel für mich ist. Da sind aber, muss man fairerweise sagen, auch viele Comic-Sammelbände drunter. Also nicht als eine Hälfte schon Sammelbände, aber ja, dennoch insgesamt 50 Dinger, die ich gelesen habe, was auch damit zusammenlag, dass ich im Krankenhaus war und eine Weile ans Bett gebunden war, wo ich ja mich nicht gut bewegen konnte. Da hatte ich halt Zeit zu lesen, habe dann auch viel gelesen. Ich teile das auf in 2 Sachen, um das Ganze ein bisschen austricksen zu können. Das erste ist Buch. Über alle habe ich hier gesprochen, da rede ich jetzt also nicht lange drüber. Raven's Shadow ist die Buchreihe, die ich gerade noch lese, wo ich kurz vorm Ende bin. Da habe ich gerade erst drüber geredet, muss ich nichts großartig zu sagen. Ist eine 3-teilige Reihe von Anthony Ryan, Fantasy-Reihe, wo es um ja ein Königreich geht, was dann einen anderen angreift und wir begleiten einen kleinen Jungen, wie er ausgebildet wird zum besonderen Krieger, dann eine Spezialfähigkeit entdeckt. Ja, wie gesagt, hört die vorletzte Folge oder die letzte Folge, ich weiß nicht so genau, da habe ich drüber gesprochen. Das nächste ist Sakura, Die Vollkommenen von Kim Kestner. Ist ein eigenständiger Roman, keine mehrteilige Reihe. Wo wir in der Welt sind, beim jungen Mädchen, was, wo die Erde quasi, wo die alle in einem riesigen Bunker leben, in unterschiedlichen Stockwerken, und sie lebt im aller untersten und steigt dann auf in einem Wettbewerb, wo sie die Chance hat, in den Königspalast quasi zu den ganz Oberen zu kommen. Und das ist doch nicht alles so, wie es scheint. Ich fand diese Welt faszinierend und interessant und gut und hat mir einfach gut gefallen, wenn ich jetzt zurückdenke. Und dann Evolution habe ich auch drüber geredet, die habe ich ziemlich verschlungen, alle drei Bände, der dritte kam dann dieses Jahr raus, die anderen beiden wahrscheinlich schon vorher, von Thomas Thiemeier. Eine Gruppe von Jugendlichen sind in einem Flugzeug und dann, ja, muss das Flugzeug notlanden und sie stellen auf einmal fest, dass sie in einer sehr, sehr fernen Zukunft sind, wo anscheinend keine Menschen mehr da sind, wo der Flughafen schon von Pflanzen überwuchert ist, fast so wie in Berlin. Und ja, und dann entdeckt man vielleicht doch Menschen, aber vor allen Dingen haben die Tiere sich verändert und die Tiere sind sehr aggressiv und es lungert irgendwas in der Dunkelheit. Die ersten beiden Bücher waren gut, der dritte hat etwas nachgelassen, hat mich so ein bisschen im Stich gelassen, dennoch eine lesenswerte Reihe. Und bei Comic möchte ich zwei Dinge erwähnen. Zum einen Sandstorm. Über die Reihe habe ich schon auch hier im Podcast gesprochen. Ich meine aber, das müsste schon vor 1-2 Jahren gewesen sein. Da fing die an. Von Stjepan Sejic. Das ist eine Independent-Comic-Reihe, also kein großes Marvel- oder DC-Comic. Und das ist, falls ihr euch erinnert, diese BDSM-Love-Story zwischen zwei Frauen. Also kein Comic für Kinder, aber vor allen Dingen die Liebesgeschichte, die dahinter steht, und die Charaktere sind so lustig und komisch gestaltet und geschrieben, und es war einfach so ein Feelgood-Ding, obwohl das Ganze nicht eigentlich jetzt, ich mich nicht sonderlich für BDSM oder sowas interessiere, aber das spielt da auch nur, das ist nicht das Eigentliche, was in dieser Reihe eine Geschichte spielt, sondern das ist einfach eine Liebesgeschichte, und die gefällt mir sehr gut, und mit dem fünften Band ist das Ganze halt zu Ende gegangen, und ja, alle fünf Bände halte ich für lesenswert.
Und hallo, wenn du sagst, ich interessiere mich nicht für BDSM, ich würde es mal so sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich es selber machen würde, aber neugierig ist man doch immer, oder?
Ja, und das ist da auch relativ interessant erklärt, was einem halt auch einen Einblick gibt in die Reihe, auf jeden Fall mehr als irgend sowas wie 50 Shades of Grey. Das stellt das, glaube ich, wesentlich besser dar.
Hm.
Ja, und super schön. Also ich habe mich in einer gewissen Weise in die Charaktere so ein bisschen verliebt, dass ich wirklich drauf gewartet habe, wann kommt denn die neue Reihe raus quasi. Und der Autor hat zumindest gesagt, dass er in dieser Welt bleiben möchte, nur mit anderen Charakteren. Da bin ich mal gespannt, wann und ob da was kommt, aber ja, Sandstone ist auf jeden Fall lesenswert und halt ein bisschen das Comic abseits von diesen Superhelden. Aber ohne Superhelden geht's auch nicht. Und ich bin ja eher der Marvel-Fan als DC, obwohl DC bei den Comics dieses Jahr besser war als Marvel. Aber ich mag Marvel die Charaktere mehr. Und einer meiner Lieblinge ist Miss Marvel, a.k.a. Kamala Khan. Die junge muslimische Superheldin aus New York, die ja viel Humor, viel Charme hat, von G. Willow Wilson geschrieben, mit unterschiedlichen Zeichnern, aber alle packen es dennoch, da eine gewisse Linie reinzuhalten, und ich habe mir jetzt ein Band rausgehoben, aber es betrifft eigentlich alle Hefte, die dieses Jahr rausgekommen sind, und zwar Volume 7, Damage per Second. Und die Themen, die da drin vorkommen, sind zum einen Sachen, die natürlich Jugendliche interessieren, weil Kamala Khan halt eine Jugendliche ist. Da sind Sachen wie erste Liebe, wie es gibt einen Nebencharakter, der geoutet wird von einem Troll, von einem wirklich ein Troll, also das ist ein Bösewicht, der ein wirklicher Troll ist, ein personifizierter Computertroll, was sehr lustig ist. Es geht da drin auch um Gentrifizierung, um Politik, weil bald Wahlen sind, um die Probleme der muslimischen Bevölkerung in den USA, und das hebt Miss Marvel so ein bisschen aus diesem Comic-Dschungel heraus. Und ich mag einfach die Figur sehr gerne und finde es toll geschrieben. Deswegen kann ich es absolut lesen. Ich lese Miss Marvel, seit dieser Charakter geschaffen wurde von G. Willow Wilson, also Kamala Khan. Und alles lesenswert. Ja, das sind meine beiden Comics. Puh.
Go.
Dann wären wir beim Film. Erinnerst du dich noch an die Oscars? Was beim besten Film passiert ist?
Nee, ehrlich gesagt habe ich es auch nicht gesehen.
Aber du hast bestimmt im Nachhinein mitbekommen, weil Moonlight ist bester Film geworden.
Ah ja.
Aber La La Land wurde als bester Film ausgerufen. Und dann haben sie ihn die Trophäe wieder weggenommen.
Shit happens. Das ist echt ewig her. Das ist doch im Januar, also.
In dem Februar oder März, glaube ich, ist Oscar. Februar, glaube ich. Ja, ist schon eine Weile her. Aber als Trost, dass La La Land den besten Film wieder verloren hat, haben sie immerhin die meisten Nominierungen, nämlich 14, und Auszeichnungen 6 bekommen. Bei der Goldenen Himbeere hat ein Film in Anführungszeichen gewonnen, wo ich gar nicht gewusst habe, dass der existierte. Aber auch da sieht man, wie politisch die USA dieses Jahr waren. Das ist nämlich Hillary's America, The Secret History of the Democratic Party. Das ist wohl von irgendeinem erzkonservativen Typen gedrehte Doku, die ja sehr schlecht gewesen sein muss. Die meisten Himbeeren, nämlich 4 bei 8 Nominierungen, hat aber Batman v Superman, Dawn of Justice, gewonnen. Und das symbolisiert auch so ein bisschen, ja, das wie unterschiedlich das Comic-Universum bei den Filmen dieses Jahr war. Während Marvel nämlich weiterhin erfolgreich ist und ein Konzept hat, ist DC, Warner Brothers, wieder mal gescheitert. Sie hatten immerhin einen guten Film mit Wonder Woman, aber Batman wie Superman war furchtbar. Justice League hat nicht den Erfolg gehabt, den sie sich gewünscht haben, der gerade gekommen ist. Und deswegen haben sie schon mal gesagt, dass sie wieder einen Reboot machen und eine neue Ausrichtung. Es läuft einfach nicht für DC.
Tja.
Wenn wir die erfolgreichsten Filme anschauen, gehe ich jetzt nur ganz schnell durch. In Deutschland waren das als allererstes Fuck You Goethe 3.
Ja, ne? Hab ich nicht gesehen. Ne?
Hast du 2 oder 1 gesehen?
1 habe ich gesehen. Und zwar wurde das in der Villa der Yogalehrerin meiner Mutter zum Teil gedreht, weshalb ich es angucken musste.
Aha, ja, dann.
Am Rande Berlins, ja.
Dann kam Ich einfach unverbesserlich. Ich glaube auch mittlerweile der 3. Teil oder so. Ne? 50 Shades of Grey, das war auch eine furchtbare Fortsetzung. Der erste Teil, den habe ich gesehen, aus Recherchegründen, und kann daher sagen, ein furchtbar beschissener Film. Der zweite ist, glaube ich, noch schlimmer, aber irgendwie die Deutschen wollen es wohl sehen. Dann Die Schöne und das Biest, die Realverfilmung. Fast and Furious 8, dann Es, also It, die Stephen King Neuverfilmung.
Yes. Es!
Entschuldigung. Ja. Es. Pirates of the Caribbean, Salazars Rache. Gott, ich meine, der erste Pirates of the Caribbean war ja ganz okay. Danach hätten sie einfach Schluss machen müssen.
Ja, ich habe nur schlimme Sachen gehört über das. Also alle haben gelästert. Meine Güte, wie man einen Film tot spielen kann. Ja. Nur schlimme Sachen.
Dann Baywatch, was ja auch eine ziemliche Katastrophe gewesen sein muss. Der Versuch einer Neuverfilmung quasi der erfolgreichen TV-Serie. Und dann The Boss Baby. Ich glaube, das ist auch eine Zeichentrickverfilmung. Animationsfilm, ich weiß es nicht. International sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da war Die Schöne und das Biest der erfolgreichste vor Fast and Furious. Dann Ich einfach unverbesserlich. Dann Spider-Man Homecoming. der erste Superheldenfilm, der erfolgreichste Superheldenfilm. Dann Wolf Warrior, und der Film hat mir gar nichts gesagt. Sagt der dir Film was?
Nö. Aber du, ich und Filme. Boss Baby, ich musste einfach nur über den Titel lachen. Gehört habe ich davon noch gar nichts.
Also Wolf Warrior ist wohl ein asiatischer Film, ein chinesischer Film, glaube ich, und hat da dann wohl auch erfolgreich gepunktet, was ja auch ein sehr großer und wichtiger Filmmarkt ist. Wenn du in China nicht ins Kino kommst, dann hast du eigentlich keine Chance, zum Top-Film zu werden, was ja einigen schon zum Verhängnis geworden ist. Dahinter dann der nächste Superheldenfilm, Guardians of the Galaxy Volume 2, gefolgt von Wonder Woman. Ich weiß nicht, ob ich über Guardians of the Galaxy 2 bei uns im Podcast geredet habe. Nicht so gut wie 1, kann man sich anschauen, aber ach, irgendwie ist er auch austauschbar. Wonder Woman war absolut der beste DC-Film und hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Also, vielleicht sollte man ihn doch mal gucken.
Ja. Ja, kann man sich durchaus anschauen. Sehr lustig vor allen Dingen, wie alle Amazonen mit einem komischen Akzent sprechen müssen, weil Gal Gadot, die Wonder Woman, halt ihren israelischen Akzent hat und den scheinbar nicht losbekommt. Und deswegen reden dann alle anderen Amazonen auch mit so einem komischen Akzent.
Oh Mann.
Ja, also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Ich habe es im Original gesehen und da ist mir das sehr lustig aufgefallen. Aber Wonder Woman ist, Gal Gadot ist eine tolle Wonder Woman, also spielt das sehr toll und ja. Dann kommt Pirates of the Caribbean und am Ende auf 10 ist It.
Is. Ah!
Und dann sind wir bei unseren persönlichen Filmen und du hast keiner aufgeschrieben, ne?
Jetzt ist mir aber noch eingefallen, ich habe, als du über Oscars gesprochen hast, hast La La Land gesehen und fand es richtig gut, weil es mal so anders war. Ich finde es ja normalerweise total nervig, wenn die singen und tanzen und mir denke, meine Güte, ihr steht im Stau, jetzt tut doch nicht so, als würdet ihr aus dem Auto hüpfen und tanzen. Aber es war einfach mal erfrischend und leuchtend und bunt und hat gute Laune gemacht. Fand ich gut. Hat mir gefallen. Und jetzt weiß ich endlich, wer dieser Ryan Gosling ist, von dem immer alle schwärmen, ne?
Ja, Ryan.
Ryan. Also der einzige Ryan, den ich mag, heißt Deadpool. Und ja. Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder, der Deadpool und ich. Ja. Also das hat mir gut gefallen, La La Land. Und Doctor Strange. Ich mochte Benedict Cumberbatch sehr in der Rolle und mir hat es auch gefallen, wie er aus seiner Rolle als Neurochirurg versnobbt und ein bisschen arrogant gefallen ist und zu Doctor Strange geworden ist. Hat mir gut gefallen. Ja, das war's.
Jetzt mochte ich 2016 auch sehr gerne. 2017? Oh. Nee, mach dir nicht. Wenn du ihn jetzt erst gesehen hast, dann...
Ich bin halt immer hochaktuell, was das angeht mit den Filmen, nicht wahr? Shawshank Redemption habe ich gesehen. War super. Aktueller Film.
Warum nicht? Es ist ja unser Jahresrückblick. Da können wir machen, was wir wollen. Aber meine Filme, nichtsdestotrotz, sind alle aus diesem Jahr. Der eine ist sogar sehr, sehr aktuell, gerade erst angelaufen. Star Wars Episode 8, The Last Jedi. Und das Ganze ist ein bisschen kontrovers und ich werde über den Film etwas ausführlicher reden im neuen Jahr in einer unserer Folgen, weil ich habe ihn gerade erst gesehen. Nur so viel, er hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ja so die vielen Star Trek-Nerds, die enttäuscht sind, weil es mit diversen Traditionen bricht. Und gerade das hat mir so gut gefallen, dass es viele alte Sachen über den Haufen geworfen hat, dass kein Death Star drin vorkam. Und wie gesagt, im Detail gehe ich ja später noch drauf ein. Mir hat der Film gut gefallen. Er hat seine Fehler. Er ist auch unglaublich lang mit 2,5 Stunden. Ich sehe dadurch eine Hoffnung für die zukünftigen Filme der Serie. So viel dazu. Und ich bin kein großer Star Wars Nerd und das ist der erste Film, der mich richtig begeistert hat. Superheldenfilme, wie schon erwähnt, gab es auch ohne Doctor Strange sehr viele dieses Jahr. Wonder Woman fand ich toll. Spider-Man Homecoming war für mich der beste Spider-Man, glaube ich, oder einer der besten. Thor Ragnarok war toll und lustig. Ich habe mich allerdings entschieden in meiner besten Liste für Logan. Der letzte Wolverine-Film mit Hugh Jackman und mit Patrick Stewart habe ich im Podcast drüber gesprochen, weil dieser Film hat was, ja, Tolles, wo Logan sehr unwillig ein kleines Mädchen, was einen Klon von ihm retten muss, und es spielt in der Zukunft und Patrick Stewart als Professor X ist geistig verwirrt und es ist der Abschluss dieser Reihe der Filme und Wolverine war bei den X-Men immer was Besonderes und Hugh Jackman spielt es perfekt, eine tolle Umsetzung von Old Man Logan, dem Comic, wovon das da inspiriert ist. Der Film ist brutal, ist besonders, ist ein ab 18 Film, was schon was ausmacht, was man auch bei Deadpool gesehen hat, weil man da viel mehr Freiheiten hat dann als Filmmacher und ja, absolut sehenswert. Wenn ihr nur einen Superheldenfilm sehen wollt dieses Jahr, dann sollte das Logan sein. Und mein dritter Film ist Get Out. Und ich hätte nie gedacht, dass ein Horrorfilm ist in, ja, mal in der Bestenliste von mir fast, aber Get Out ist einer meiner Top-Filme dieses Jahr und ich hoffe, er bekommt auch möglichst viele Auszeichnungen. Es ist der erste Film von Jordan Peele, der eigentlich bekannt ist als Komiker von Key & Peele, aber er ist großer Horrorfilm und macht dann diesen Film, der nicht nur Horrorfilm ist. Er wird auch als Komödie geführt, ich glaube bei den Golden Globes, was etwas verwirrend ist, aber die Golden Globes sind immer verwirrend. Aber er räumt auch auf mit Rassismus in den USA. Er beschäftigt sich damit, wer das jetzt nicht weiß, Jordan Peele ist schwarz. Und der Film erzählt, für die, die den Film nicht kennen, sage ich, beschäftigt euch nicht damit. Lest keine Reviews durch, schaut keinen Trailer. Leiht euch den Film aus, den kann man sich bestimmt mittlerweile ausleihen. Schaut ihn euch an, es lohnt sich. Ist wirklich toll, auch wenn ihr eigentlich keinen Horror mögt. Ich bin ja totales Pienzchen, was Horrorfilme angeht. Und ich habe ihn trotzdem gerne gesehen. Und je weniger ihr darüber wisst, umso mehr macht es Spaß. Es erzählt die Story von Chris Washington, einem schwarzen jungen Mann, der mit seiner Freundin, die weiß ist, Rose Armitage, gespielt von Allison Williams, deren Familie besucht zu Feierlichkeiten in die Südstaaten reist und dann entwickeln sich da diverse Dinge, aber ich sage da nicht mehr dazu, nur der Film ist absolut sehenswert, hat mir gut gefallen und ich will mir unbedingt nochmal anschauen für viele Dinge, die ich dann im Nachhinein weiß, um sie dann zu sehen. Und ehrenhalber möchte ich Lady Bird erwähnen, den ich noch nicht gesehen habe, der aber der erste Film von Greta Gerwig als Regisseurin ist mit Saoirse Ronan als Hauptdarstellerin, Coming-of-Age-Film und ich mag Greta Gerwig als Darstellerin und der Film hat so viel Lob bekommen, der wird von so vielen abgefeiert und ich glaube, das muss ein fantastischer Film sein, wo ich mich drauf freue im neuen Jahr. Und dann kommt er halt im nächsten Jahr in meine Bestenliste. Ja.
Cool. Auch ein geiler Name.
Saoirse. Ja, tolle junge Schauspielerin. Ein paar ältere Schauspieler sind auch gestorben oder Regisseure oder sonstige Leute, die mit Filmen zu tun hat. Drei möchte ich erwähnen. Das erste ist Roger Moore, britischer Schauspieler und quasi mein James Bond, der James Bond, mit dem ich groß geworden bin. Als ich jung war und mit meinen Eltern dann James Bond geguckt habe, wenn in der ARD oder so die Filme liefen, dann waren das die James Bond mit Roger Moore hauptsächlich, nicht mit Sean Connery. Noch nicht mit Daniel Craig oder dem anderen, dessen Namen ich vergessen habe, sondern Roger Moore war in dem Sinn mein James Bond, hat den für mich geformt. Dann ist George Romero gestorben, ein sehr wichtiger Filmregisseur, der viele Kultfilme gemacht hat, unter anderem Night of the Living Dead und Dawn of the Dead, also Zombie-Filme groß gemacht hat, sehr großen Einfluss auf die Entwicklung der Filme hatte und als dritten möchte ich erwähnen, ist Michael Ballhaus gestorben. Der Name sagt vielleicht nicht vielen was, aber ihr kennt seine Arbeit. Zum Beispiel, wenn ihr in Filmen seht, wenn zwei Charaktere sich gegenüberstehen und die Kamera im Kreis um die beiden rumfährt. also die quasi im Kreis die Kamera sich bewegt und um die Personen rumfährt, das ist ein Ding, was Ballhaus entwickelt hat. Er ist einer der bedeutendsten Kameraleute des deutschen und internationalen Films. Hat in den 60er Jahren beim deutschen Fernsehen angefangen, wurde dann Ende der 60er Stammkameramann von Rainer Werner Fassbinder. 15 Filme mit ihm gemacht. Ging dann Anfang der 80er in die USA, nach Hollywood. Und hat da mit seiner Arbeitsweise, ist er einer der gefragtesten Kameramänner überhaupt geworden. Hat unter anderem gedreht mit Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Robert Redford, Wolfgang Petersen. Also viele erfolgreiche Filme von den Regisseuren war er verantwortlich. Einer der bekanntesten Kameraleute, die es gibt. Und viele Filme, die ihr bestimmt gesehen habt, hat Ballhaus hinter der Kamera gestanden. Und deswegen habe ich gedacht, man sollte ihn erwähnen. Ja, dann kommen wir zum Ende unseres Weltgeschehens.
Puh.
Den Auftakt und macht das Hashtag MeToo.
Was, ja. Ja. Da gab es ganz schön viel. Und ich fand erschreckend, dass es nicht nur so steht, irgendwo in Amerika, sondern bei mir ist ja auf Twitter die halbe Timeline plötzlich darauf eingegangen und hat erzählt, hey, ich wurde zwar nicht vergewaltigt, aber Belästigung, klar, ist doch Alltag. Und das hat mich ganz schön schockiert, dass ja, das viele so erlebt haben. Also mir persönlich ist da jetzt nicht viel passiert, außer irgendwelche blöden, weiß ich nicht, Menschen, die ihm einmal hinterhergepfiffen haben oder ach so eklige Patienten, die dann sagen, hey Sie Praktikantin, also so untenrum können Sie ruhig ein bisschen länger waschen. Aber es war alles dann immer nur verbal und dass so viele auch mehr als verbale Dinge erlebt haben in Deutschland, hat mich voll schockiert.
Ja.
Weil ich mir denke, das geht doch nicht. Und in was für einer Welt lebe ich, dass ich daran vorbeilebe?
In einer
das selbst nicht so
erfahren. Sehr glücklichen, und ich will dir auch wünschen, dass es weiter so bleibt, aber ja, ich glaube vor allen Dingen, viele Männer gehen halt mit Scheuklappen durch die Welt und auch ich, natürlich habe ich damit kein Problem, also ne, ich bin halt ein Mann, aber ich bekomme so manche Sachen, bekomme ich mit, wo ich denke, das ist doch irgendein sexistischer Kackscheiß, oder ich bekomme Kommentare oder sonst irgendwas mit. Und wenn ich mir dann überlege, was die ganzen Sachen sind, die ich nicht mitbekomme, weil ich halt ein Mann bin, keine Frau, und das auch nicht selbst abbekomme, das ist für mich halt auch enorm erschreckend. Und ja, es ist höchste Zeit, dass das gekommen ist. Ich hoffe, dass es die Sache ist halt, was jetzt wichtiger sein wird im neuen Jahr. Das wird mit Sicherheit noch eine Weile weitergehen. Es ist halt in allen Bereichen des Lebens. Es ist, klar, mit Film hat es den Auftakt gemacht, mit Harvey Weinstein wurde das quasi losgetreten und es ist im Film in USA, in Hollywood läuft da viel schief, aber es sind halt viel mehr Bereiche. Es ist Politik, es ist Musik, es ist in der Industrie, in sonstigen Bereichen, eben auch im ganz alltäglichen Leben. Ne, wo es keine Prominenten, ganz normale Menschen erwischt. Und was wichtig wird im neuen Jahr, wenn das weitergeht, ist halt der nächste Schritt. Also, was lernen wir daraus? Ist es schön, das alles zu sehen und das anzuerkennen und dass wir drauf sagen, ja, wir müssen den Frauen glauben. Aber was ist der nächste Schritt? Wie können wir diese Bewegung dazu nutzen, dass sich dauerhaft was ändert? Nicht, dass irgendwann der Aufschrei rum ist, ein paar Männer auf dem Abstellgleis sind und das war's dann. Und dann kehrt wieder Ruhe ein, sondern es muss halt was sich daraus entwickeln, was unsere Gesellschaft weltweit halt verändert.
Hast du auch mitbekommen, dass in Schweden jetzt eine aktive, also sie wollen ein neues Gesetz erlassen, dass Sex, damit er legal ist und nicht als Vergewaltigung gilt, eine aktive Zustimmung vorher erfolgt sein soll, also muss, so nach dem Motto, okay Schatz, ich liebe dich sehr, lass uns jetzt ins Bett hüpfen und Sex haben. Nur ja, noch mal kurz hier unterschreiben, dass das auch in Ordnung für dich ist, okay? Romantik pur. Ich weiß nicht, es erscheint jetzt sehr unromantisch auf den ersten Blick und für viele Beziehungen nicht relevant. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Paare, die jetzt 20 Jahre verheiratet sind, so denken, oh, okay, dann müssen wir uns darum kümmern. Aber ganz ehrlich, so seltsam es erscheint, warum eigentlich nicht? Weil dann gibt es keine Unklarheiten darüber, dass dann nachher wer sagt, ja, aber ich wollte das nicht. Na gut, da gibt es diese Sachen mit, oh, ich war betrunken. Das ist jetzt keine gültige Unterschrift. Aber an sich finde ich, das eine voll gute Idee.
Ich auch, absolut. Das ist ja auch eine Sache, dieses No means No. Also Nein heißt Nein, gibt es ja auch schon länger. Und natürlich erscheint einem das als erstmal komisch und auch einfach, weil man es nicht gewohnt ist, jedes Mal zu fragen, ist es jetzt okay für dich oder ist es okay, aber wenn du dann anders überlegst, das ist eigentlich auch das Vernünftige. Klar, wenn jemand besoffen ist oder unter Drogeneinfluss steht, dann kann der nicht mehr vernünftig seine Zustimmung geben. Dann ist er in dem Gewissen, wenn er nicht mehr zurechnungsfähig ist, Auto zu fahren, dann kann der dir auch nicht mehr seine normale Zustimmung zum Sex geben und so weiter. Und natürlich kann man dann auch viel missinterpretieren, gerade wenn der andere auch besoffen ist oder so und sich dann denkt, ach Quatsch, die meint es nicht so oder sonst irgendwie oder die weiß es nicht mehr. Und deswegen halte ich das in gewisser Weise auch begrüßenswert. Und auch da muss ich halt was verändern, dass das der Punkt kommt, wo das für uns wird das vielleicht immer in gewisser Weise eine Weile ungewohnt bleiben, aber für kommende Generationen, dass das für die halt normal ist, dass die sich nicht dabei ungewohnt fühlen. Deswegen muss das halt auch ja so zur Normalität werden. Ja. Als ich das Ganze übrigens durchgegangen bin, und das fand ich auch sehr schön, das ganze MeToo heißt, in anderen Ländern hat das dann halt die lokale Übersetzung, zum Beispiel moi aussi im französischsprachigen Kanada, also ich auch. In vielen anderen Ländern, wo das halt einfach nur übersetzt ich auch heiße, außer in Frankreich, weil die Franzosen müssen es natürlich immer besonders machen, aber ich finde es sehr schön. Bei denen heißt das Hashtag Balance ton porc, was übersetzt so viel heißt wie verpfeif dein Schwein. Ja, eine sehr schöne Übersetzung. Bist du eigentlich noch da, Apfelkern? Apfelkern? Apfelkern. Man hört dich Hallo. Nicht. Jetzt höre ich dich.
Hallo?
Jetzt höre ich dich.
Dann habe ich die ganze Zeit in mich gesprochen und du hast mich nicht gehört. Ich meinte, verpfeif dein Schwein. Großartiger Name.
Ja, finde ich sehr schön.
Bei mir hat sich die Wolle im Mikrofon, also im Kabel verhakt, glaube ich, ein bisschen rausgeschoben.
So was.
Naja. Ach, ein Wollüberfall.
Andere ja. Dinge, also dieses MeToo wird uns natürlich auch noch im neuen Jahr noch begleiten und da wird noch einiges passieren.
Da wollte ich noch sagen, dann hast du es nicht gehört. Wenn man zu betrunken ist, um Auto zu fahren, dann sollte man auch keinen Sex haben, weil wie soll man denn da sicher verhüten? Klar, man kann die Pille nehmen, bla bla. Aber wann macht man denn betrunkenen Sex? Naja, irgendwie so One-Night-Stand-Sachen, wenn man gut drauf ist. Und dass man da sicher verhütet und sich vor Syphilis und anderen Freunden schützt, ist da auch nicht gewährleistet, ne?
Naja.
Dann sollte man das vielleicht lassen und auf den Morgen danach verschieben.
Ja, und halt, dass der andere dann vielleicht so vernünftig ist und sagt, ich hätte jetzt eigentlich schon Lust, aber lass uns das doch machen, wenn wir beide wieder normal drauf sind, so ungefähr. Und dann halt mal drauf verzichten. Anderes Ding, was uns auch im neuen Jahr begleiten wird, ist Katalonien, die Unruhen, die es da gab. Es gab ja das Unabhängigkeitsreferendum am 1.10., was mit viel Gewalt und so weiter stattgefunden hat. Dann wurde die katalanische Regionalregierung für abgesetzt erklärt. Es wurden Neuwahlen angekündigt, die jetzt gerade heute stattgefunden haben. Und wir können brandaktuell, also für euch, wenn ihr das hört, ist es natürlich nicht mehr brandaktuell, wissen, dass die Separatisten wohl ihre Mehrheit verteidigen konnten. Also die Befürworter der Unabhängigkeit. Mal gucken, wie es dann da weitergeht. Das ist natürlich nur die Regionalwahl, also das Regionalparlament dann von denen. Das heißt jetzt nicht, dass sie Unabhängigkeit werden, aber das könnte auch im neuen Jahr noch Stunk geben, muss man mal sehen. Was in Deutschland passiert ist, abgesehen von der Ehe für alle, was sehr interessant ist, war, dass am 10. Oktober das Bundesverfassungsgericht die Regelung im deutschen Personenstandsgesetz, nach der bisher lediglich ein weiblicher oder männlicher Geschlechtseintrag möglich war, für unvereinbar mit dem Grundgesetz gilt und dass der Gesetzgeber bis Ende des nächsten Jahres eine Änderung veranlassen muss, dass dann quasi das dritte Geschlecht auch möglich ist. Was ich eigentlich eine sehr positive Entwicklung finde.
Ja, anders als bei der Ehe für alle dachte ich vorher so, komisch. Also es gibt halt biologisch nur zwei Geschlechter. Weißt du, ich sehe biologisch keinen Widerspruch darin, einen Menschen des gleichen Geschlechts zu lieben. Also wo ist das Problem? Aber mit dem dritten Geschlecht habe ich überlegt, es gibt doch nur zwei. Aber dann, klar, wenn man sich halt nicht zugehörig zum Richtigen fühlt oder so, warum nicht? Es fällt mir, glaube ich, als langweiliger, heterosexueller Mensch einfach voll schwer, das so nachzuvollziehen, dass man sagt, nee, ich bin biologisch eine Frau, aber eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht so. Ich fühle mich wie was Drittes.
Ja,
das ist einfach nicht zu begreifen, glaube ich. Genauso wie man sich vorstellt oder versucht vorzustellen, wie groß das Universum ist. Es gibt Dinge, die kann man nicht begreifen.
Und dennoch ist das Universum sehr groß und dennoch gibt es Leute, die eine andere Geschlechtsidentität haben als jetzt ihr biologisches Geschlecht und die einfach nicht in das heteronormale Geschlechtssystem passen. Von daher finde ich das gut, weil ich denke halt auch da, wie bei der Ehe für alle, wem schadet's denn? Mir schadet's nicht, dir schadet's nicht, aber denen, die halt so fühlen oder denen es so geht, denen hilft's unwahrscheinlich.
Total. Trotzdem frage ich mich, wie gehe ich damit um? Also nehmen wir mal an, irgendwer des dritten Geschlechtes kommt ins Krankenhaus, weil er eine Blinddarmentzündung hat. Lege ich ihn jetzt zu den Frauen ins Zimmer? Lege ich ihn zu den Männern ins Zimmer? Zimmer mit Leuten des dritten Geschlechts gibt's in der Regel nicht. Muss ein Einzelzimmer kriegen. Das ist wirklich ein Problem. Also ohne den diskriminieren zu wollen. Ich weiß nicht, wohin damit. Wenn er sagt, er ist schwul, ja, packe ich ihn trotzdem ins Männerzimmer. Viel Spaß, ja. Schönen Aufenthalt, aber...
Ich denke, das wird sich auch mit der Zeit geben und man kann natürlich die auch immer fragen.
Das stimmt. Und das Gute ist, wenn es jetzt Teil des Gesetzes ist oder eine Möglichkeit, offiziell das zu wählen, werden diese Fragen gestellt werden und irgendwann ist es Normalität für die nächste Generation. Ja. Ja. Und wir stellen uns bis dahin noch ein bisschen blöd an und natürlich versuchen, nicht zu vielen Leuten auf den Schlips zu treten.
Ja. Ja, also ich denke mal doch da, wem schadet es denn? Mir schadet es nicht und denen hilft's und von daher finde ich diese Entscheidung gut, dass da sich jetzt was ändern muss.
Ja.
Air Berlin hat Pleite gemacht, erleben die Eröffnung vom BER nicht mehr.
Niki Air auch nicht.
Ja, stimmt. Niki Air auch nicht. In Zimbabwe gab es einen Putsch gegen Mugabe, was insofern hervorwählenswert ist. Aus unvernünftigen Gründen verfolge ich die Politik in Zimbabwe ein bisschen mehr als in anderen afrikanischen Ländern, keine Ahnung warum. Mugabe war das weltweit älteste Staatsoberhaupt, war seit 1980 erst Premierminister, dann Präsident und ab 2000 so ungefähr hat er dann auch offen als Diktator regiert und das Ganze hat halt eine Besonderheit gehabt, weil es ein unblutiger Putsch war und es war auch nicht so ein wirklicher Putsch. Das Militär hat einfach ja nicht wirklich mit Gewalt vorgegangen, sondern auf sehr interessante Art, dass es halt keinen Rückstoß gibt von anderen Ländern, die halt Mugabe eher die Treue halten, dass sich da niemand aus dem Ausland einmischt, während andere Staaten dann auch wieder das Militär und diesen Putsch unterstützt haben. Das Land ist natürlich noch nicht in der Demokratie angefunden, sondern es ist nur ein Problem beseitigt und das nächste rückt auf, aber ich denke mal, es ist ein Anfangweg, auch ein Anfang, der in Kuba jetzt stattfindet, wo Raúl Castro heute oder gestern seinen Rücktritt als Staatschef angekündigt hat für das nächste Jahr. Das werden wir dann auch nächstes Jahr sehen, wie das dort dann weitergeht und wer sein Nachfolger wird, nachdem er jetzt viele Jahre erst Fidel und dann Raul dort regiert haben. Was auch zu Ende gegangen ist, ist der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. also beziehungsweise er geht offiziell noch zu Ende am 31.12.2017, aber ist jetzt alles abgeschlossen und das Wichtigste war dann mit Sicherheit die Verurteilung unter anderem von Ratko Mladic, dem ehemaligen Oberbefehlshaber der Armee der Republik Srpska. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Ja, der wurde unter anderem wegen Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Männlichkeit. Folge ist jetzt schon etwas lang. Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bosnienkrieges, also zum Beispiel die...
Wenn es keine Rückblicksfolge wäre, dann würden wir die sowas von Verbrechen gegen die Männlichkeit nennen. Ne?
Ja, ja. Oh. Die vierjährige Belagerung von Sarajevo, das Massaker von Srebrenica und auch vielen anderen Dingen, wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ja, war ein interessantes Ding mit dem Internationalen Strafgerichtshof und gut, dass das alles so zu Ende gegangen ist und ich glaube, das war auch sehr wichtig, dass das so stattgefunden hat. Und natürlich müssen wir unseren Weltgeschehen-Jahresrückblick auch noch Terroranschläge erwähnen. Da gab es natürlich wieder viele und wir können nicht alle erzählen, aber ich habe mir ein paar rausgesucht, die man vielleicht nicht so mitbekommen hat. In Istanbul im Januar sind 39 Menschen gestorben bei einem Anschlag. In Ägypten hat es besonders schwer getroffen dieses Jahr. Im April gab es 40 Tote, 120 Verletzte bei einem Anschlag auf zwei koptische Kirchen. Und dann jetzt Ende November, noch gar nicht so lange her, während des Freitagsgebets auf der Sinai-Halbinsel sind 305 Menschen ums Leben gekommen. Es gab einen Anschlag, was besonders perfide ist, auf einen Flüchtlingskonvoi in Syrien in der Nähe von Aleppo. Da sind im April 120 Menschen gestorben. In Kabul Ende Mai sind 400 verletzt geworden, 150 gestorben. In Mogadischu Mitte Oktober sind 358 Menschen gestorben, mehr als 200 verletzt worden. Und natürlich auch mehr auf unserem Radar in der westlichen Welt, in Anführungszeichen, gab es Anschläge. Zum Beispiel der am 22. Mai in Manchester, als 22 Menschen gestorben sind, 116 verletzt, darunter auch viele Kinder, nach einem Konzert von Ariana Grande. Als die Leute rausgeströmt sind, wurde da halt der Sprengsatz gezündet. Und auch in den USA gab es Anschläge, der verheerendste Terroranschlag, natürlich der in Las Vegas, wo 58 Menschen von einem Einzeltäter erschossen wurden, über 500 verletzt. Und damit sowas nicht mehr vorkommt, haben die US-Politiker dann jetzt auch ein Gesetz durchgewunken, was so Waffen, wie sie da verwendet wurden von dem Attentäter, weiter legalisiert. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Die sind nicht dagegen vorgegangen, sondern die haben es erlaubt. Weil das sind die USA und wir leben in einer Welt, die ist upside down. Tja. Das sollte jetzt aber mit unserem Weltgeschehen gewesen sein, auch mit den schlechten Nachrichten. Wir wenden uns noch ein paar schönen Sachen durch und du machst jetzt den Anfang mit deinen kulinarischen Entdeckungen des Jahres.
Erstmal fangen wir mit dem schwarzen Gold an. Lakritze. Ich weiß auch nicht, wieso sich das Gerücht immer hält, schwarzes Gold sei Öl. Ach, naja.
Oder Vinyl.
Ja, das heißt Lakritzpizza. Also ist quasi schwarzes Gold, ne? und zwar war ich dieses Jahr in Kopenhagen und dort war ich in einem Geschäft, in dem gab es nur Lakritze. Wird geschrieben wie Lakritze auf Dänisch mit D. Lakrids ist auch eine Marke von Lakritze, wie auch immer. Es war ein Traum. Ich hätte da übernachten können und den Laden nie wieder verlassen, weil ich zu fett bin, um durch die Tür zu passen im Anschluss. Und das ist nicht einfach nur Lakritze, sondern die machen wirklich quasi Haute Cuisine mit Lakritz. Ich habe einen Lakritz-Adventskalender dieser Marke und heute war es Lakritze mit belgischer Vollmilchschokolade und Rosenblättern getrocknet darin. Also echt unglaublich kreativ. Es gibt Kombinationen mit Salzkaramell, es gibt Kombination mit Lebkuchengewürz, mit Ingwer. Okay, Ingwer fand ich nicht so toll. Es gibt Sachen mit Minze, die fand ich auch nicht so toll. Aber mit zum Beispiel Erdbeeren getrocknet und Kirsche, Himbeer, Chili, verschiedene Sachen. Es gibt Varianten in Schokolade, Varianten in der Lakritz-Substanz und davon unendlich Kombinationen, glaube ich. Alles tolle Qualität der Schokolade, super Auswahl, und wenn ich jetzt einen Lakritz-Liebhaber beschenken wollen würde, dann damit. Unglaublich toll. Ich kann dann hier auch alles im Internet von denen bestellen. Wow, ein Traum für Leute, die das schwarze Gold lieben. Ja, das gelbe Gold ist flüssiges Eigelb aus pochierten Eiern. Auch dieses Jahr quasi für mich entdeckt. Ich habe zum ersten Mal Eier pochiert und muss sagen, wieso ist mir all die Jahre noch nicht aufgefallen, wie gut so ein pochiertes Ei schmeckt. Tja, es gibt es jetzt seitdem öfter am Wochenende und ich liebe es. Tja, wenn ihr Freunde habt, die ihr mögt, macht ihr mal ein pochiertes Ei. Wundervoll. So viel zum gelben Gold. Dann machen wir weiter mit undefinierbarer Farbe. Ich habe zum ersten Mal eine Annona gegessen. Das ist eine Frucht. Haben wir auch mal in einer anderen Folge besprochen. Und ich liebe es, Dinge zu essen, die ich nicht kenne, und was Neues zu erleben. Und das war total seltsam mit diesen vielen Kernen da drin und sieht aus wie ein Drachenei eben. Geschmacklich hat es mich jetzt nicht umgehauen, aber es hat einfach Spaß gemacht, dieses seltsame Ding zu erobern und rauszufinden, wie man es zum Verzehr zubereitet. Jawohl. Dann Pastéis de Nata. Habe ich bestimmt tausende Kalorien in Form von Pastéis de Nata gespeist dieses Jahr in Portugal. Das sind diese kleinen Pudding-gefüllten Törtchen, aber ist es gar kein Pudding, sondern Eigelb mit Zucker. Außen knusprig, innen fluffig-sahnig. Ohne dass Sahne drin ist. Verrückt. Großartig. Und dann habe ich Spandauer probiert. Nein, keine Menschen aus Berlin. Das sind Pudding-gefüllte Gebäckstücke, die es in Kopenhagen gibt. Und sie nennen sie lustigerweise Spandauer. Und ich frage mich so langsam, irgendwann wird man nochmal ans andere Ende der Welt kommen. Und dann gibt es ein Gebäck, das heißt Mainzer. Und man hat nichts davon geahnt. Tja. Und bei denen heißt halt Plundergebäck Spandauer. Warum auch immer. Ist mal einer Spandau nach Dänemark gereist und hat ein Gebäck populär gemacht. Ah, ich mag es total, Wörter aus der eigenen Sprache da zu entdecken, wo man sie gar nicht erwartet. Geschmeckt haben die übrigens auch noch super.
Ja. Schön. Können wir alle mal einen Spandauer im neuen Jahr probieren?
Ja.
Ja, wenn wir so ein bisschen bei Ernährung sind, können wir vielleicht zu unserem persönlichen 2017 kommen. Ich habe nämlich keine kulinarische Entdeckung, aber auch bei mir hat Ernährung eine Rolle gespielt. Ich habe mich im März am Magen operieren lassen und infolgedessen musste ich dann auch meine Ernährung umstellen und hab jetzt, also ich bin, sagen wir mal, auf gutem Weg, mein Gewicht zu halbieren. Ich bin nicht mehr allzu weit davon entfernt. Es ist im Blickweite und ja, das hat mein Leben im Positiven enorm verändert. Natürlich, ich musste meine Ernährung umstellen, ich kann nicht mehr so viel essen wie früher. Und ich muss auf bestimmte Dinge achten, ich muss darauf achten, dass ich ja, bestimmte Vitamine und so weiter zu mir nehme, was früher halt in gewissem Maße egal war, weil du sie auf jeden Fall irgendwie zu dir genommen hast. Muss ich halt jetzt gucken, dass ich extra Kalzium nehme, dass ich Vitamine nehme, dass ich genug Eiweiß zu mir nehme. Aber das läuft soweit gut. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe die Umstellung geschafft. Es läuft alles gut. Ich bin da sehr glücklich drüber. Ich werde mit Sicherheit noch ein, zwei Folgen-OPs haben in näherer oder ferner Zukunft, aber ja, soweit läuft das sehr gut. Das war so mein persönliches Highlight in diesem Jahr und eins, was auch meine Zukunft noch bestimmen wird. Ich habe da im Podcast nicht so drüber gesprochen, vielleicht mache ich das nochmal irgendwann ausführlich bei Gelegenheit, aber ich habe gedacht, so beim Jahresrückblick, ich kann es ja zumindest mal erwähnen, das hat schon sehr viel von meinem Jahr ausgemacht und eigentlich alles zum Positiven hin. Ja. Und wie sah so bei dir, was sind deine Highlights in diesem Jahr gewesen? deinem ganz persönlichen.
Mein Jahr fing damit an, dass ich relativ spontan mit meinem Freund zusammengezogen bin und man nennt ihn hier auch den Geschirrspüler.
Ja, das ist unsere Bezeichnung für ihn in der Pre-Show.
Also man muss sagen, ich habe nicht den Luxus, eine elektrische Geschirrspülmaschine zu haben, sondern ja. Ich habe dafür einen Partner, liebevoll genannt den Geschirrspüler.
Eigentlich hat er einen anderen Namen. Ihr habt vielleicht öfters mal in Folgen in der letzten Zeit, gerade am Anfang, wenn wir anfangen aufzunehmen, im Hintergrund noch Geschirr rappeln gehört. Das war dann immer der Geschirrspüler.
Genau. Und es war eine total spontane Entscheidung, weil ich dachte, okay, ich schreibe im Oktober das Staatsexamen. Davor mache ich gar nichts. Entweder wir machen es vorher, nachher. Und wir haben es vorher gemacht. Und es war einfach so praktisch. Nicht nur wegen des abgewaschenen Geschirrs. Ja, das war für mich eine tolle Entscheidung.
Aber es war der Hauptgrund.
Jetzt hören wir mal auf, mir meinen Geschirrspüler mies zu machen. Weißt du, der
mach ich
kann
doch
alles.
Gar nicht.
Sogar mit Goldrand. Ja, und er bleibt dran, wenn er das so liebevoll mit Hand sauber streichelt.
Ja.
Ja, dann hat das Jahr sehr dominiert mein Staatsexamen, also ich studiere Medizin und das neigt sich so langsam dem Ende zu, da muss man ein Staatsexamen schreiben. Dementsprechend muss man vorher unglaublich viel lernen. In dem Sommer habe ich nicht viel anderes getan, als in der Bibliothek gesessen, zu Hause am Schreibtisch gesessen, gelernt, 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 Altfragen gekreuzt, Panik geschoben, Stressessen von Käse, sowas. Das war mein Leben ungefähr dieses Jahr. Und im Oktober war es dann soweit und ich habe meine Prüfung geschrieben und in den 3 Tagen wäre ich gefühlt 1000 Mal schon gestorben, mental, hätte kotzen können auf den Antwortbogen vor Aufregung und war so glücklich, das dann überlebt zu haben, es bestanden zu haben. Ja, das war ein ganz fetter Punkt des Jahres. Dann bin ich jetzt im praktischen Jahr. Ist ja auch mal ein bisschen interessant für die Hörer zu wissen, wo man so steht. Das ist quasi, nachdem der universitäre Teil des Studiums abgeschlossen ist, ist man im Krankenhaus, hat ärztliche Aufgaben, aber noch unter Aufsicht, wo man sagt, okay, ich habe einen Patienten aufgenommen, hier, das würde ich ihm ansetzen an Medikamenten oder das würde ich denken, machen wir jetzt mit dem und wir sagen, ja oder, oh mein Gott, wer hat dich durchs Studium gelassen? Was für ein Schwachsinn. Gut, dass du ihn jetzt nicht umbringen kannst, weil ich nochmal drüber gucke. Naja, ganz so vielleicht nicht, aber ich glaube, der Punkt kommt rüber. Das macht mir gerade total viel Spaß. Ich bin in einer Hauptklinik, weil das mich auch langfristig interessiert und die haben eine schöne Mischung aus konservativen und operativen OPs und es freut mich einfach zu sehen, okay, dafür hast du jahrelang rumgesessen und gelernt und was machen zu können, was Nützliches machen zu können, rauszufinden, was man kann, daran zu arbeiten, was man nicht kann, zu verringern in der Anzahl, zu merken, dass Leute einem Vertrauen entgegenbringen und im OP sagen, hey, mach mal die Mat, ich gehe schon den Bericht schreiben und einen alleine stehen lassen, weil sie daran glauben, dass man das kann und der Patient lebt immer noch. Wuhu. Ja, das ist einfach ein schönes Gefühl im Moment. Und das war so ziemlich auch mein Jahr. Ich bin noch ein bisschen gereist, darüber haben wir auch immer gesprochen, als Ausgleich zu dem ganzen Lernstress. Und das war es auch so ziemlich. Ja, und ich war zum ersten Mal überhaupt auf einem Festival, dem Lollapalooza. Das haben wir auch schon mal besprochen. Ihr seht, mein Leben ist voll vertont auf der Brille auf dem Couch. Ja, und jetzt kommen wir auch nochmal zu Orten des Jahres. Ort der Woche ist ja Sprittis Favorit, aber ich kümmere mich um den Ort der Woche und zwar
Ort des
Portugal.
Jahres kümmerst du dich?
Ja, einmal im Jahr kann ich da auch ran. Kein ja. Ding. Und zwar war ich nach den Prüfungen in Portugal. Wir sind der Geschirrspüler und ich, also ich reise nur mit Geschirrspüler. Der ist auch im Handgepäck dabei. Durch Portugal gereist und es war wunderschön, weil ich so entspannt wahrscheinlich war, ohne den Gedanken im Hinterkopf, Gott, 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 ich könnte ja jetzt für die Prüfung lernen. Und haben einfach uns treiben lassen, das Land entdeckt, frischen Fisch gemampft, uns entspannt, Sehenswürdigkeiten angeguckt, mit dem Rad durch Lissabon geradelt und Es war einfach nur wunderschön. Das Wetter war toll, die Menschen waren freundlich, man konnte mit Spanisch gut über die Runden kommen und im Meer baden. Ich hatte eine verdammt gute Zeit und würde einfach einen Urlaub in Portugal total weiterempfehlen. Ja, tolle Erinnerung dieses Jahr an diesen Ort. Und dann hatte ich, obwohl ich nur sehr kurz da war, auch in Kopenhagen eine wundervolle Zeit. Speziell natürlich im Lakritzgeschäft, weil stell dir mal vor, du bist in einem Geschäft und überall gibt es Rasierer. Richtig gute, nicht so Systemrasierer, sondern Klingen und historische Modelle und tolle Seifen und Pinsel. Und alle verstehen da was von und haben eine gleiche Leidenschaft davon wie du. Halleluja, willkommen im Himmel. Ja, so hat sich das angefühlt.
Ja. Ich kann dann noch kurz was zum Spiel des Jahres sagen, da unsere Zocker ja nicht mehr so dabei sind. Und ich habe nur ein Spiel so hauptsächlich gespielt. Das habe ich noch nicht durch. Deswegen schiebe das seit Wochen schon in unseren Shownotes immer von einer Woche zur nächsten. Weil ich denke, nee, diese Woche rede ich nicht drüber. Ich habe mir eine Nintendo Switch gekauft in diesem Jahr. Und ich habe ja keinen Fernseher daheim mehr. Und deswegen auch keine PlayStation oder Xbox mehr, die ich früher durchaus gespielt habe. Und habe mir aber dieses Jahr eine Nintendo Switch zugelegt und habe darauf Zelda Breath of the Wild gespielt. Also ich spiele immer noch. Das ist ein Open-World-Spiel und es ist ein fantastisches Spiel. Wie gesagt, wenn ich da noch weiter bin oder so, dann rede ich auch in irgendeiner der zukünftigen Folgen mal drüber. Es ist mein einziges Spiel dieses Jahr, aber es ist auch mein Lieblingsspiel dieses Jahr. Es ist ein fantastisches Spiel und zu Recht gewinnt es alle möglichen Auszeichnungen und Bestwertungen. Die Grafik ist natürlich nicht so toll, was anhand des Systems der Nintendo Switch liegt, aber das Spiel selbst ist super. Und ich bin kein Zelda-Fanboy, auch wenn ich früher Nintendo gespielt habe. Ich habe noch nie Zelda gespielt. Ich weiß, Schande auf mein Haupt. Schande über mein Haupt, aber es gefällt mir, es macht Spaß und ja, super Spiel. Das also mein Spiel des Jahres und damit sind wir durch. Am Ende.
Wo bleibt unser Applaus?
"2018 steht vor der Tür. Da haben wir die Winter-Olympiade in Russland, nee, in Pyeongchang, in Südkorea direkt am Anfang. In Russland haben wir Präsidentschaftswahlen, wo ich irgendwie schon eine Vorahnung habe, wie sie ausgehen. Wir haben die Hochzeit von Henry Mountbatten-Windsor und Meghan Markle.
Moment mal, kannst du sie dann nicht wenigstens Wonder Woman nennen, wenn du sie, seinen Namen schon versaust?
Nein, sie ist ja die Freunde, die coole Anwaltsgehilfin aus Suits, wo sie dann aber leider aussteigt. Aber die Serie geht ja auch zu Ende. Okay. Saudi-Arabien wird Frauen erlauben, Auto zu fahren am 24. Juni. Darauf kann man sich freuen. Eines der letzten Länder, was das tut. Und ich kann jetzt schon die ganzen blöden Witze darüber nicht mehr leiden. Vor allen Dingen von alten Männern, die auch nicht viel besser fahren. Wir haben Wahlen, vielleicht haben wir wieder eine Bundestagswahl, haben wir schon drüber gesprochen. Auf jeden Fall haben wir Wahlen in Bayern und in Hessen. Es gibt viele Weltraummissionen. InSight wird von der NASA gestartet im Mai, wird zum Mars fliegen, um da Bodenproben zu entnehmen. Ein unbemanntes Raumschiff von der ESA und von den Japanern zusammen wird zum Merkur fliegen. Der Mars wird uns so nah besuchen wie seit 2003 nicht mehr. Das Ganze am 27. Juli und an dem Tag selbst werden wir auch eine totale Mondfinsternis haben, die auf allen Kontinenten sichtbar ist, außer Nordamerika. Die NASA hat eine Sonde losgeschickt, die nächstes Jahr die Sonne erreichen wird, also ein Orbit um die Sonne, was vielleicht auch Dinge bringen wird. Die Steinkohlesubvention in Deutschland läuft aus. Die letzte aktive Zeche in Deutschland, das Bergwerk Prosper Haniel, wird endgültig stillgelegt. Ja, also einige Dinge werden im nächsten Jahr passieren. Mal gucken, werden wir uns überraschen lassen. Was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird, ist, dass Nazis auf dem Mond entdeckt werden und Skynet die Erde regiert. Denn die Filme Iron Sky und Terminator, die Erlösung, aka Terminator 4, spielen größtenteils im Jahr 2018. Wer nicht weiß, was da passiert, ich habe mal die Handlung kurz zusammen. Im Jahr 2018 findet nach fast 50 Jahren wieder eine Mondlandung der Vereinigten Staaten statt, die als PR-Aktion der amtierenden amerikanischen Präsidentin, ja, das haben wir schon mal nicht, sondern wir haben einen Präsidenten, dienen soll. Einer der Astronauten sucht die Mondoberfläche mit Hilfe eines Messgeräts nach Helium-3 ab und stößt dabei auf einen riesigen Tagebau. Als er per Funk dem Kontrollzentrum in Houston von dem Fund berichten will, bricht die Verbindung ab und er wird von zwei mit Atemmasken ausgestatteten Wehrmachtssoldaten erschossen. Mit einem Panzerschreck wird die Mondlandefähre zerstört. Ja, und dann stellen wir fest, dass auf der anderen Seite des Mondes die Nazis leben, die sich dahin gerettet haben, nachdem sie den Krieg verloren haben. Und dann kehren sie zurück mit ihren fliegenden Scheiben. Und die Handlung des anderen Films ist natürlich das Jahr 2018. Ein Großteil der Menschheit wurde durch den Krieg von Skynet ausgelöscht. Die Überlebenden dienen als Arbeitssklaven oder haben sich einzelnen Widerstandsgruppen angeschlossen, um gegen die Herrschaft der Maschinen zu kämpfen. Ja. Ich finde das immer sehr schön, wenn so Filme dann auf einmal in der Gegenwart ankommen.
Ja.
Tja.
Und dann stellt man fest, eieiei.
Ja, keine fliegenden Autos, keine Maschinenherrschaft. Keine Nazis auf dem Mond. Obwohl, wer weiß, vielleicht sind sie ja doch da oben. Wo wir uns ganz sicher sein können, ist, dass diese Folge damit zu Ende ist und auch unser Podcast-Jahr für 2017. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung, dass ihr uns so zugehört habt. Vielen Dank, Apfelkern, dass du mit mir zusammen ja so viele schöne, spaßige Folgen aufgenommen hast.
Danke dir, Spritti, für so viel Engagement, so viel Recherchearbeit und den Wahnsinn, das hier mitzumachen.
Tja, ist halt unsere Therapie und die führen wir auch im nächsten Jahr fort. Bis dahin, macht's gut, kommt gut hin. Tschüss.
Tschüss.